Ich treffe heute Anna und Frank. Wir reden über Nährstoffkreislauf in der Landwirtschaft und ihre Hauptdarstellerin Kuh. Meine beiden Gäste sind beruflich auch mit viel Leidenschaft in der Landwirtschaft tätig. Ihre Jobs könnten eben unterschiedlicher nicht sein. Am besten hüpfen wir gerade direkt ins Gespräch, damit sich die beiden selber vorstellen können.
Wir sitzen gerade in einem der gemütlichsten Einkaufszentren, die es gibt in der Schweiz. Gemütlich auch, weil es so schöne Couches hat. Ich sitze da mit der Anna Burger. Hinter uns wird gerade Käse verkauft, da in diesem Einkaufszentrum. Könnte das auch aus eurer Milch
könnte durchaus sein, ja. Sie ist natürlich wahrscheinlich mit anderen Biomilch gemischt worden, bevor das da Käse produziert wurde. Wir liefern die Milch der Mittellandmilch und dann geht sie eigentlich zu der Emmi. Die wird aber auf der Sammeltour mit anderen Biobetrieben gesammelt und darum wird auch die Milch im Lastwagen eigentlich mit anderen Milch gemischt.
Genau. Bei uns ist ja der Dr. Frank Liebisch, er ist Experte für Stoffflüsse bei Agroscope. Schön, sind ihr beide da. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ganz herzlich willkommen zu dem Expertinnen-Tag von Swiss Milk. In dieser Folge geht es um Kreislaufwirtschaft, genau gesagt um den Nährstoffkreislauf, ganz konkret. Wir finden heraus, was das genau bedeutet, wo Potenzial liegt. Wir reden über die Hauptdarstellerin von diesem Kreislauf, nämlich Kuh. Und wir wollen herausfinden, wo wir eben die Ressourcen noch besser einsetzen können, wo wir sie noch effizienter brauchen können und vor allem, wie wir unsere Umwelt noch ein bisschen besser schonen können. Das machen wir eben mit Anna Burger, Milchproduzentin. Sie leitet den Biobetrieb Burgershof zu Rudolfstetten, Friedrichsberg im Kanton Aargau. Zusammen mit ihrem Mann macht sie das. Ist im Vorstand von der IG Weidemilch und setzt voll auf Vollweidbetrieb. Über das reden wir. Nimmt mich sehr wunder, was das genau bedeutet. Und der Dr. Frank Liebisch, der gar nicht unbedingt so aussieht wie ein Doktor am heutigen Tag. Ich dachte, du kommst im Jackett, so wie der Doktor daherkommt. Bist du immer so unterwegs?
Meistens.
So ist eben ein Doktor in der Agrarwissenschaft unterwegs, Leiter von der Agroscope-Forschungsgruppe Gewässerschutz und Stoffflüsse im Bereich Agrarökologie und Umwelt. Und die Agroscope ist das Kompetenzzentrum vom Bund für landwirtschaftliche Forschung, gehört zum Bundesamt für Landwirtschaft. Was machst du dort alles so? Wie muss man sich deine Arbeit vorstellen?
Also ich bin aktuell Forschungsgruppenleiter. Das heißt, meine Arbeit ist viel mit dem Thema selbst verbunden, darüber reden. Ihr habt auch schon erwähnt, dass die Kuh einer der Hauptdarsteller ist. Ne? Das ist eines der wichtigsten Elemente der Landwirtschaft der Schweiz in diesem Sinne. Und neben sozusagen der Forschungsgruppenleitung bin ich tatsächlich auch noch Wissenschaftler. Das heißt, ich betreue auch eigene Forschungsprojekte, betreibe auch noch Forschung, werte Daten aus, stelle die vor, gehe auf Konferenzen, schreibe wissenschaftliche Publikationen und so weiter.
Ihr merkt, die beiden haben ganz unterschiedliche Jobs und darum wird das Gespräch umso spannender. Anna zeigt uns die landwirtschaftliche Sicht und der Frank wird uns Einblick in seine Forschung geben. In der Schule lernen wir relativ früh ganz viel über verschiedene Kreisläufe, zum Beispiel den Wasserkreislauf. Anna hat selber 3 Kinder und es hat mich Wunder genommen, ob sie auch findet, dass man in der Schule mehr über die landwirtschaftlichen Kreisläufe lernen sollte.
Also ich finde es sehr wichtig. Also viele Kinder wachsen auch vielleicht in ihrer Wohnung auf oder in ihrer Agglomeration, wo sie keinen Garten haben und nicht wissen, dass der Herdöpfel zum Beispiel im Boden wächst und Nahrungsmittel produziert werden. Oder eben, dass die Milch nicht aus dem Tetrapack kommt, aber dass die Milch von einer Kuh kommt und dass eine Kuh 365 Tage im Jahr betreut werden muss. Und das finde ich sehr wichtig, dass das Wissen oder das Bewusstsein, was Lebensmittel produziert heisst, dass das diesen Kind auf den Weg mitgegeben wird. Ja. Mhm.
Frank, du hast selber auch Kind. Wenn du dich jetzt aber in die Situation von einem Lehrer, von einer Lehrperson hineinversetzen und die jungen Menschen müsstest über Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft unterrichten, wie würdest du das diesen jungen Menschen erklären, was das genau bedeutet?
Ich glaube, ich würde versuchen, so viel wie möglich mit den Kindern rauszugehen und anzuschauen. Na, also vielleicht versuchen wir das auch am Beispiel. Gerne. Nehmen wir doch mal die Kuh. Die Kuh braucht Futter. Ne? Das Futter kann auf der Weide wachsen oder auf dem Feld, aber es wird immer in jedem Fall in irgendeiner Form eine Pflanze sein. Die Kuh verarbeitet das, verdaut das, wächst, gibt Milch und so weiter. Dann entstehen eben schon auch Produkte, ne, die sozusagen in unsere Humanernährung kommen können oder so weiter. Und sie produziert eben auch Ausscheidungen. Ne? Damit sind wir dann sozusagen bei dem Hofdünger, der daraus entsteht. Also es ist immer noch ein Wertstoff weiterhin. Ganz wichtig, dass man immer in dem Wert auch denkt. Und dieser kann dann wieder als Dünger eben genutzt werden. Dünger bezeichnet eben wieder einen Stoff, den man benutzt, um Pflanzen besser zu produzieren, um sozusagen ihre Nährstoffe zuzuführen. Und diese Pflanzen sind wieder eigene Produkte, das kann Nahrungsmittel sein, das können Fasern sein, das kann aber auch ein Produkt für die Energiegewinnung sein, zum Beispiel. Und die Pflanze wächst wiederum im Boden und dann wird eben ein Kreislauf drauf. Ne? Auf dem Boden wächst dann wieder das Futter und das ist, so schließt sich sozusagen der Kreis.
Also Kuh isst das Gras, wo düngt worden ist durch den Mist von der Kuh, und Kuh gleichzeitig eben Produzent ist von der Milch und das ist dann schlussendlich der Kreislauf.
Genau, also man merkt den Kreislauf, man merkt aber auch schon, dass die Kreisläufe in der Landwirtschaft nicht ganz geschlossen sind. Ja, also es gehen Produkte raus, es kommt vielleicht auch Futter von außerhalb oder ein anderer Dünger. Also deswegen, unser Ziel ist ja nicht, diesen Kreislauf komplett zu schließen, aber so viel wie möglich.
Lass uns das gerade besprechen, Anna. Wie ist das genau bei euch? Wie läuft der Kreislauf bei euch, bei dem Vollweidebetrieb?
Ja, ich denke, Frank, du hast es richtig gesagt. Der Kreislauf ist ja immer, sind immer unterschiedliche Steps quasi. Und das Ziel ist ja eigentlich, bei jedem Step so wenig wie möglich zu verlieren. Also eigentlich hat man immer Verlust, das ist unvermeidbar. Aber eigentlich ist das Ziel, so möglichst so effizient wie möglich zu bleiben und so wenig Verlust wie möglich zu haben. Und bei der Vollweide ist es so, dass die Kuh holt sich ihr Futter selber. Also das Futter wird möglichst nicht konserviert. Und durch das, dass eigentlich frisch auf der Weide gefressen wird von der Kuh, hat man weniger Verlust. Und das ist der Nährwert von dem Gras ist eigentlich auch höher, als wenn ich es konserviere in Silo tue oder auf einen Heustock. Da habe ich gewisse Verluste. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass die Kuh möglichst viel Gras auf der Weide fressen kann und so möglichst energiereiches Futter zu sich nehmen kann und dass ich so eigentlich möglichst wenig Verlust habe. Und dadurch, dass die Kuh auf der Weide ist, ist eigentlich auch der Hofdünger ist nicht im Stall oder möglichst wenig im Stall. Und der Hofdünger ist eigentlich direkt auf der Weide wieder verteilt. Und durch das habe ich auch keinen Verlust. Weil die Lagerung der Gülle und die Ausbringung hat auch wieder immer mit Verlust zu tun.
Dass sie das Geschäft gerade dort macht, wo es wirklich auch Dünger braucht.
Genau, genau, genau.
Und das ist dann schön ausgeglichen auf der Weide? Oder gibt es manchmal bei den Menschen würde es dann gerade Zonen geben, wo man dann überall
fragt? Nein, die Kuh erledigt ja das eigentlich beim Fressen. Die frisst, sie erledigt ihr Geschäft, sie leidet. Aber wir versuchen eigentlich bei uns, wo wir eigentlich nicht steile Weide haben oder so, dass eigentlich die Kuh jeden Tag auf einer anderen Koppeln ist. Und durch das tut sie jeden Tag ihren Dünger auf einer frischen Weide verteilen. Also unser Ziel ist wirklich, dass die Kühe so früh wie möglich im Frühling auf die Weide können und dann eigentlich bis im November, bis es geht, eigentlich von den Bedingungen her, auf der Weide ihr Futter selber holen. Klar, wir müssen gleich Futter konservieren. Es ist der Winter. Es gibt Phasen im Frühling, wenn es sehr nass ist. Es gibt Phasen im Sommer, mit Sommertröchni, wo halt gleich im Stall muss zugefüttert werden. Aber unser Ziel ist, möglichst viel Gras direkt durch die Kuh auf der Weide in Milch umzuwandeln.
Und das eben, dass man nicht mehr verliert innerhalb von dem Kreislauf. Ist das ein System, Frank, wo perfekt ist, so quasi? Wenn man sagen Kreislauf in der Landwirtschaft möchte man gerne so haben, dass sie immer geschlossen bleiben oder möglichst geschlossen.
Also ich tue mich immer ein bisschen schwer, davon zu sprechen, was ist perfekt und so weiter. Das hängt auch ein bisschen zusammen, was hat man zur Verfügung, welche Flächen, welches Wissen habe ich, wie sind die Gegebenheiten, sozusagen mein Klima und all das. Mhm. was habe ich für einen Stall und so weiter. Die Nährstoffflecken muss man so ein bisschen kontrollieren. Also es ist schon nicht ganz einfach, alles mit Weide nur zu machen. Aber eben dadurch, dass die Pflanzen schon dastehen, ein großer Vorteil von der Weide ist, dass tatsächlich bestimmte Nährstoffverluste, solange der Besatz eben nicht zu hoch ist, tendenziell eher geringer sind. Ne? Also das Gras kann die Nährstoffe sofort aufnehmen, wenn es noch im Wachstum ist und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn die Tiere viel draußen sind, dann hat man natürlich auch grasförmige Verluste, die hat man auch im Stall und so weiter. Also Landwirtschaft ist eben nie ganz geschlossen, das geht gar nicht. Aber man kann so gut wie möglich werden.
Also, der Frank sagt, dass es kaum möglich ist, einen perfekt geschlossenen Kreislauf zu haben. Und es gibt auch Regionen in der Schweiz, wo das besonders schwierig ist, wie zum Beispiel der Sojagürtel oder auch der Güllegürtel genannt in der Innerschweiz. Was ist denn da genau los?
Ich denke, über alles gesehen ist es eines der großen Probleme, dass man eben sehr viele Tiere auf relativ wenig Fläche hat.
Ja.
Ja, das sind Regionen, die sehr futterbauorientiert sind mit vielen Tieren. Und oftmals werden mehr Nährstoffe produziert, als man für den reinen Pflanzenbau bräuchte. Auch heute kennt man eben auch schon den Nährstofftransport. Ja, also es wird wegtransportiert. Aber umso weiter ich das wegtransportieren muss, umso mehr Energie braucht es, Zeit und so weiter. Und das macht man natürlich ungern.
Genau, und umso weniger kreislaufig ist es in dem Fall, oder?
Es kann immer noch ein Kreislauf sein, aber natürlich ist der ausgedehnt dann. Ne? Und ich muss Energie verbrauchen, um das irgendwo hinzubringen, wo es sinnvoll verwendet werden kann.
Auf tatsächlich Kilometer raus, hast du mir, Anna, im Vorgespräch gesagt, innerhalb von 100 Kilometern empfindest du immer noch als guten Kreislauf und über 100 Kilometer wird es ein...
Ja, das ist so für mich so ein bisschen, sag jetzt mal, eine Kenngrösse. Es kann auch grösser sein. Ich meine, ja, was sind 100 Kilometer? Wenn du auf Kanada gehst, ist 100 Kilometer... nichts, oder? Das ist für uns Schweiz. Und dass eine Spezialisierung stattgefunden hat in der Landwirtschaft, das ist auch, das Land ist begrenzt. Und wenn jemand Tier hat, sagt, ja, ich spezialisiere mich auf Tier. Und dann gibt es halt Betriebe, die mehr Ackerbau oder Gemüse machen, die sich halt auf das spezialisiert haben. Und wir haben aber einen Partnerbetrieb in der Bergzone, der Schafhaltung hatte, mit der Schaf aufgehört hat. Und jetzt eigentlich das Grünland bewirtschaftet und wir kaufen ihm das Futter weg. Was für mich auch Sinn macht eigentlich, wo er hat aus Altersgründen eigentlich mit der Tierhaltung aufgehört. Das Grünland ist da und das muss ja auch sinnvoll genutzt werden. Wir haben sehr wenig Lagerkapazität für unser Futter. Also wir haben nur ein Silo. Wir haben keinen Heustock. Wir haben nicht die Möglichkeit, gutes, qualitativ hochstehendes Heu zu machen für unsere Kühe. Und durch das, dass wir die Partnerschaft gefunden haben, ist das, denke ich, eine Win-Win-Situation. Er kann alles sein Futter auf dem Stock trocknen. Es wird aufgeladen auf einen Lastwagen. Es kommt jedes Mal ein ganzer Lasterzug zu uns. Er weiss, er hat einen Abnehmer. Wir haben den Preis fixiert. Wir wissen, wir haben das Futter. Wir haben die Qualität, die wir brauchen. Und ich denke, so ist auch eine Win-Win-Situation für beide eigentlich. Die Spezialisierung kann sicher auch Vorteile haben.
Wenn man zusammen schafft.
Genau.
Wie gut schafft man denn zusammen in deinen Augen?
Ja, es ist immer die Frage, dass das Netzwerk aufzubauen braucht auch immer Zeit und braucht Know-how und braucht ein bisschen Glück. Das haben wir auch gemerkt. Wir haben Kiwi-Cross-Kühe, das sind kleinere Kühe als die Standardkühe in der Schweiz. Wir haben nicht eine typische Rasse, die sie in der Schweiz hat. Wo wir angefangen haben, haben wir gemerkt, ja, wenn wir mit einfach Händlern arbeiten wollen, dann wird das sehr schwierig. Die kennen unser Produkt nicht und die haben das Gefühl, es ist nichts wert. Und so haben wir müssen wie direkt zu anderen Bauern und ihnen sagen, ja, zum Beispiel unsere Kalber sind auch, die kann man auch mästen. Unsere Kühe, die geben auch Milch, die geben andere Milch vielleicht ein bisschen. Eine kalbvollere, dafür ein bisschen weniger Kilomilch. Das sind alles so Sachen, die haben andere Qualitäten als vielleicht die Holstein, die typische Holstein-Kuh, die man in der Schweiz findet. Das haben wir wie alles auch ein bisschen merken müssen. Und da ist halt, eben, das muss nachher jeder Bauer selber wissen, ja, wie viel will ich investieren, wie weit in der Kette will ich gehen. Will ich einfach einem Händler anrufen und dann sagen, ja, zahlst du mir, was du zahlst. Hauptsächlich ist das Produkt ist weg. Oder kümmere ich mich selber um die Vermarktung eigentlich. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen die Herausforderung halt, oder?
So, jetzt haben wir ganz viel gehört bezüglich, wie der ideale Nährstoffkreislauf in der Landwirtschaft idealerweise funktionieren würde. und dass schon vieles gut läuft. Man merkt aber jetzt schon, dass Theorie und Praxis, respektive die Idealvorstellung und die Realität, nicht immer ganz Hand in Hand gehen können. Und ich wollte von der Anna noch etwas genauer wissen, wie es bei ihnen auf dem Hof in der Realität eben abläuft und ob sie zufrieden ist, was sie bis jetzt alles geschafft hat.
Es ist sicher einfach, wenn der Lastwagen kommt, in der Nacht Milch abzugt und am 15. vom Monat drauf hat man das Geld auf dem Konto. Mhm. Diesen Weg musst du das Produkt verkaufen, du musst schauen, dass die Qualität springt, du musst beim Marketing etwas machen, du musst die Rechnungen schreiben, du musst dann schauen, dass das Geld kommt. Es ist halt viel mehr Aufwand damit verbunden. Und ich bin zufrieden, wie es läuft. Wir machen einen Teil von unserem Fleisch, den wir auch selber vermarkten. Aber der Aufwand ist einfach nicht zu unterschätzen. Und wir sind ein sehr schlanker Betrieb. Also mein Mann hat noch ein Lohnunternehmen und wir haben einen Angestellten. Und wenn der frei hat, dann muss ja der auch ersetzt werden, entweder durch mich oder durch meinen Mann. Und wir merken einfach immer, wenn sie frei haben, dann, ja, dann muss das auch noch gemacht sein. Und manchmal wäre es sicher einfacher, einfach zu sagen, Milch verkaufen wir der Mittellandmilch und nachher der Emmi und wir haben eine Sorge weniger. Es ist gleich aber schön, wenn man sieht, man hat den direkten Bezug. In dem Joghurt, den ich verkaufe, ist meine Milch drin und ist nicht, wie ich vorher gesagt habe, im Käse, der vielleicht da im Gestell ist, irgendeine gemischelte Milch von 10 oder 15 anderen Biobauern noch drin. Und so kann ich meiner Milch auch ein Gesicht geben. Und sonst ist sie einfach, ja,
das
weiss wie die andere Milch auch, oder?
Das macht genau. Das richtig stolz, wenn du ein Joghurt kannst in der Hand haben, wo du weisst, das ist aus genau. Der Milch von uns.
Genau, das habe ich gestern gemolken. Gestern Abend haben wir es in die Molkerei gebracht. Heute hat er es verarbeitet. Heute am Nachmittag kann ich es am Konsument in die Finger drücken. Oder? Das ist schon, also das Bild, gestern Morgen war die Kuh noch auf der Weide, hat das Gras gefressen. Ich habe sie gemolken gestern Morgen. Wir haben die Milch gebracht. Die Molkerei hat sie verarbeitet. Und heute steht das Joghurt frisch auf dem Tisch vom Konsument zum Zvieri oder zum Znacht. Das ist schon, das finde ich schon einen coolen Gedanken, ja. Oder? Das ist krass. Das ist, gestern ist das noch Gras gewesen, oder?
Genau, und gleichzeitig hat dann eben die Kuh natürlich mit dem Gras auch wieder den Mist produziert und genau. Dann nachher den Kreislauf genau. Wieder angekurbelt. Das ist doch so wunderschön.
Genau. Anna, ihre Passion, ihre Leidenschaft für den Betrieb, ihre Tiere, der Kontakt zu Konsumentinnen und Konsumenten, also für den gesamten Kreislauf, das spürt man richtig. Und der Frank, der steht natürlich fast ein bisschen auf der anderen Seite und kann mehr von außen betrachten, was zu optimieren wäre. Die Umsetzung liegt aber dann eben gleich bei Menschen wie bei der Anna. Mich nimmt aber jetzt noch Wunder, an was der Frank konkret arbeitet momentan. Er sitzt nämlich gerade an einem Projekt zum Nährstoffmanagement im Agrarökosystem. Das muss er uns jetzt ein bisschen genauer erklären.
Ja, ich habe es eigentlich schon so ein bisschen angesprochen. Also der Kern ist, dass man besser versteht und vor allem auch sichtbar macht, welche Flüsse stattfinden, wie viel ich vielleicht brauche. Das fängt beim Futter an, die Futteroptimierung. Was steckt an Nährstoffen da drin? Was kommt dann eben aus der Kuh hinten raus? Nährstoffe können im Gleichgewicht sein. Manchmal haben wir aber von bestimmten Nährstoffen mehr im Futter, als man eigentlich bräuchte. Die Gleichgewichte zwischen den Nährstoffen sind nicht immer die gleichen. Dann, wie viel braucht meine Pflanze, mein Futter, die Wiese oder eben auch das Getreide? Wenn ich das sehe, wie viel liefert der Boden nach? Auch Boden ist sowas, das sieht man nicht explizit. Man weiß nicht, was da drin ist. Wie kann ich also besser den Düngebedarf schätzen? Wie kann ich das auf meinem Betrieb vielleicht optimieren? Man hat verschiedene Schläge, verschiedene Weiden. Manche sind näher am Stall, manche weiter weg. Also wie kann ich sozusagen dort ein möglichst gutes Gleichgewicht herstellen? Vielleicht, wenn ich mehr Nährstoffe habe oder auch zu ungünstigen Zeiten. Ne, im Winter sind die Tiere mehr drin und dann im Sommer mehr draußen. Wie kann ich damit umgehen? Mhm. Und eben die Nährstoffsysteme sind sehr vielseitig. Man versucht also an möglichst vielen Stellen zu schauen, erstmal zu wissen, was ist dort, wie viel braucht es und was habe ich für Möglichkeiten, damit umzugehen. Na, da gibt es ja auch mehrere. Also wir versuchen letztendlich diesen Kreislauf und die Stoffflüsse viel sichtbarer zu machen und dann letztendlich auch zu zeigen, was gibt es für Alternativen.
Um es bewusst machen, um Unterstützung leisten, um eben die Kreislauf genau. Besser zu schliessen.
besser zugänglich machen.
Besser zugänglich machen. Ich habe zum Beispiel darum. Eine Güllemaschine habe ich gesehen, wo er den Stickstoff- und den Phosphatgehalt messen, bevor es aufs Feld geht, um zu schauen, wie viel eben dann effektiv rausgeht, dass wir nicht die Überdüngung von den Feldern haben.
Ja, also du meinst ein Sensorsystem, Güllemaschine, klang jetzt, ich wollte gerade nachfragen, was du meinst, genau. Aber letztendlich hast du es gesagt. Ne? Also man kann auch Inhaltsstoffe, zum Beispiel von Gülle, aber eben auch von Pflanzen, zum Teil mit Sensorsupport messen und dann eben besser wissen. Ne? Also alternativ müsste man eine Probe nehmen und die ins Labor schicken, das kostet wieder Zeit, jemand muss das messen und bis die Informationen zurückgehen, können durchaus mehrere Tage vergehen. Und wenn ich eben Messgeräte habe, die mir das relativ schnell liefern, dann kann ich auch schneller eine Entscheidung treffen und weiß unter Umständen wie viel.
Spannend, was der Frank erzählt, weil man es messbar macht, wird es einfacher, den Kreislauf einzuhalten. Und ich frage mich dann einfach immer, wenn man sich das so überlegt, dass wir ja früher die Problematiken gar nicht hatten, weil man ja einfach das genommen hat, was man hatte auf dem Hof und das wieder eingesetzt hat, um nachher wieder neue Nahrungsmittel zu produzieren. Wo haben wir denn die Kurve falsch abgezogen? Was ist denn passiert, dass wir heute an dem Punkt sind, wo wir heute stehen und eben uns wieder mit fragen, wie wir es zurückschaffen zu dem landwirtschaftlichen Kreislauf?
Ich glaube, ich würde da ansetzen, du hast das vorhin schön mit der Spezialisierung der Betriebe eigentlich beschrieben. Ich denke, dort irgendwo ist man sozusagen, hat man aus den Augen verloren, sozusagen diese Kreisläufe ganzheitlich zu denken. Also man hat sehr viel spezialisiert, man konnte mehr Produkt pro Input liefern und hat dann sozusagen diese Nebenprodukte tendenziell eher als Abfall betrachtet. Das kennt man insbesondere in Regionen mit sehr viel Tierhaltung. Zum Glück haben wir eben hier in der Schweiz kaum Massentierhaltung, aber in Regionen wie in den USA oder so, wo sehr, sehr, sehr viele Tiere auf Betrieben gehalten werden und das komplett losgelöst ist eigentlich von der Futterproduktion. Dort sieht man sowas. Also ich glaube, dort irgendwo ist man falsch abgebogen, um mal mit diesen Worten zu sprechen. Und umgedreht genauso. Also auch ein Ackerbaubetrieb, das hat ja auch immer was mit Wissen zu tun. Welche Maschinen muss ich kaufen und anwenden? Man hat sich halt spezialisiert. Und wenn ich mich auf den Ackerbau konzentriere, dann kann ich das vielleicht sehr gut. Aber dann verliere ich vielleicht aus den Augen, dass eben der Hofdünger, den ich dann selber nicht produziere, da ist ein Mehrnährstoffdünger, der hilft mir, meine Bodenfruchtbarkeit auch zu unterhalten. Und wenn ich den nicht brauche, auch wieder auf sehr großen Betrieben, dann kaufe ich Kunstdünger. Den kann ich auch günstig kaufen. Dort kaufe ich sicherlich dann nicht zu viel. Ne? Also das ist eher sozusagen, da ist wahrscheinlich tendenziell weniger großes Problem. Aber umgedreht wird es dann viel schwieriger, die Bodenfruchtbarkeit aufrechtzuerhalten und dann sozusagen in der Region, wenn es dort keine Tierhaltung gibt, dann die Kreisläufe sozusagen besser zu schließen. Dann muss ich den Mineraldünger kaufen, egal mit welcher Energie der wo hergestellt wurde und so weiter.
Mhm. Ja, und vielleicht noch etwas, wo nicht vergessen muss gehen. Die Ausbringung von Hofdünger hat auch an Technik und an Pflanzen du kannst nicht Hofdünger in Salat tun. Also jetzt gerade im Gemüsebetrieb. Ja, genau. Es will keiner vor der Ernte noch Salat güllen. Hingegen mit Kunstdünger kann man ist es viel einfacher, vielleicht noch mit dem Düngerstreu. Also jetzt gerade diesen Frühling haben wir es gemerkt, es ist zum Beispiel mit Getreide und im Mais sehr schwierig gewesen zum Fahren. Und der Dünger ist ja der Hofdünger ist, Gülle ist zu 90% Wasser und Kunstdünger ist pelletiert, sehr konzentriert und braucht viel weniger Menge pro Fläche eigentlich. Und mit einem grossen Güllefass oder auch mit dem Traktor ins Feld zu fahren mit Gülle ist einfach der Frühling sehr herausfordernd gewesen. Und viele Bauern haben gesagt, ja, wenn ich nicht Gülle kann, fahre ich halt mit dem Kunstdünger, weil es einfach einfacher ist von der Technik her, oder? Und das muss man auch sehen. Man kann nicht alles mit Hofdünger machen. Man kann sehr viel, aber auch im Biobereich, wo eigentlich Kunstdünger nicht erlaubt ist, gibt es Dünger, die aus Blut und Knochen und so Sachen gemacht werden, die als Dünger gelten, die halt quasi wie Kunstdünger sind. Die sind auch in einer pelletierten Form, aber die sind auch sehr teuer. und haben auch eine andere Wirkung als Kunstdünger. Aber man muss nicht vergessen, eben, Hofdünger kann man nicht einfach in allen Kulturen zu jedem Zeitpunkt einsetzen. Oder? Das kommt dazu. Man muss immer aufs Wetter schauen, auf die Befahrbarkeit der Böden. Das ist manchmal mit Kunstdünger einfacher. Oder? Und man weiss genau mit Kunstdünger, was man düngt. Mhm. Was man mit den Güllen nicht immer weiss. Wie wirkt sie, wie schnell wirkt sie. Es ist viel mehr auch wetterabhängig, oder?
Das ist einfach so ein Punkt, wo man sagen, dort lässt sich der Kreislauf nicht ganz schliessen und das ist ja richtig so.
Er lässt sich schon schliessen. Es ist einfach schwieriger. Mhm. In meinen Augen.
Oder? Also schön, dass du es ansprichst. Also es gibt tatsächlich diese Momente, das war das, was ich vorhin meinte, dass der Kunstdünger einen Platz hat, den es braucht. Und hier können wir vielleicht auch weiterdenken. Also wir haben sehr viel Hofdünger in der Schweiz und es gibt eben heute Möglichkeiten, den vielleicht aufzubereiten. Und aus diesem Hofdünger, wenn ich ihn selbst vielleicht ungünstig nicht verwenden kann oder so weiter, den vielleicht zu trennen. Es gibt heute Möglichkeiten, wie man aus Hofdünger oder auch aus Gärresten aus der Biogasanlage oder so, wie man dort sozusagen fast identische Produkte wie Kunstdünger herstellen kann. Und das ist der Moment, wo sich Kreisläufe besser schließen lassen und wo man sozusagen besser wird und sozusagen die Anwendung fördert.
Ich denke, im Moment ist einfach die Herausforderung noch, Kunstdünger ist eigentlich im Vergleich zu diesen Verfahren noch wie zu billig. Sobald man den Dünger aufbereiten muss, wird er teurer. Und wenn der Bauer dann muss Dünger kaufen muss, er ist Unternehmen, er schaut, was bekomme ich für mein Geld. Und es ist natürlich dann einfach, also schnell gesagt, ja, der Kunstdünger ist eigentlich billiger.
Ja.
Kaufe ich Kunstdünger.
Das ist sicherlich so. Und hier müsste eigentlich sozusagen der Gesetzgeber vielleicht aktiv werden. Also die Schweiz stellt keinen eigenen Kunstdünger her.
Genau.
Und wir hätten es eigentlich in der Hand, sozusagen diesen Kreislauf selber zu gestalten und dann interne Produktionsformen zu fördern.
Ja. Und jetzt sind wir bei diesen ganz konkreten Verbesserungspotenzial, wo ich gerne zum Schluss von unserer spannenden Gesprächsrunde möchte mit euch diskutieren. Wo seht ihr jetzt ganz konkret bei all diesen Sachen, die wir diskutiert haben, Punkte, wo man sagt, dort müssen wir jetzt ansetzen, um noch effizienter unsere Ressourcen können zu brauchen, um noch schonender mit unserer Umwelt umzugehen?
Also eben, ich denke, das, was wir vorher angesprochen haben, die Hofdünger effizienter einzusetzen, das ist eine riesige Herausforderung. Und ich denke, es macht auch Sinn, dass wir dort auch unser Know-how, Technik verbessern. Ja, dass wir wirklich, dass die Hofdünger kein Abfallprodukt sind, sondern ein wertvoller Dünger. Und eigentlich könnten wir so die Abhängigkeit auch vom Ausland, vom Dünger. Gerade der Phosphor ist ja ein riesiges Thema. Phosphor wird abgebaut. Und das wird im Ausland gemacht. Wir sind, ich weiß nicht, zu 90% wahrscheinlich abhängig vom Phosphor vom Ausland. Und irgendeinmal wird der Phosphor teurer oder gibt es ihn nicht mehr. Klar, die Schweiz ist ein reiches Land. Wir werden wahrscheinlich die Letzten sein, die noch Phosphor überkommen. Aber ich denke, da muss man sich schon Gedanken machen, wie können wir diese Stoffe anstatt verbrennen in der Verbrennungsanlage. Ich meine, die ganze BSE-Krise, all diese Sachen haben eigentlich dazu geführt, dass man sehr viel wertvolle Abfälle quasi auch verbrennt und die Nährstoffe verloren gehen. Und da denke ich, müssen wir schon wieder daran arbeiten, dass wir die in die Landwirtschaft oder ja, können integrieren und wiederverwerten und nicht einfach verbrennen.
Quasi. Wo werden die verbrennt? Also
sehr viel wird in der Kehrungsverbrennungsanlage wird und in Beton eingemischt. Ja. Oder ja,
hier
da weißt
kann
du besser.
Ich vielleicht auch ein bisschen einsetzen. Also das wäre auch sozusagen eins sozusagen meiner Wünsche, wo wir besser werden können. Also sozusagen die Nährstoffflüsse, die Stoffströme besser zu verwerten. Beim Phosphor und sozusagen dem Recycling aus Aschen ist die Schweiz tatsächlich auch führend. Ja, wir werden in wenigen Jahren, das ist jetzt durch den Gesetzgeber tatsächlich schon geregelt, eine verbindliche Recycling von Phosphor aus den Kehrichtverbrennungsanlagen als Dünger in der Landwirtschaft haben. Hm. Ja, also im Gegensatz zum Ausland ist hier die Schweiz tatsächlich schon führend. Und ich würde mir wünschen, dass wir dort ansetzen und weitermachen, da es eben nicht nur um Phosphor geht. Beim Phosphor geht es relativ einfach, weil es bleibt eben in der Asche. Und da habe ich die ganzen Hygieneprobleme nicht. Beim Stickstoff wird es schwieriger. Der Stickstoff geht bei einer Verbrennung tendenziell verloren. ich müsste den halt vorher ausarbeiten. Da gibt es Möglichkeiten, wie aus der Gülle und so weiter. Die sind aber schwieriger. Und ich denke, hier muss man in der Forschung Technologie weitermachen, aber auch sozusagen die Verbindung sozusagen, ich sage es immer, mit den Stoffflüssen aus der Humanernährung. Ja, also, dass wir eben nicht nur auf den Betrieben denken und in der Landwirtschaft, sondern dort wird Nahrung produziert und diese Nährstoffe gehen aus der Landwirtschaft raus, sozusagen in unseren Nahrungskreislauf. Und wie wir das wieder zurückkriegen und schließen, denke ich, das wird ein ganz wichtiges Thema. Und also rein mengentechnisch bräuchten wir den Mineraldünger aus dem Ausland dann nicht mehr.
Du redest jetzt ganz konkret von unserem WC-Gang. Unserem menschlichen WC-Gang.
Jawohl. Oder die Kehrichtverbrennungsanlage, wie man dort sozusagen wertvolle Rohstoffe, Nährstoffe so rückgewinnen kann, dass sie sich wieder verwenden lassen. Ja. Und in der Landwirtschaft sind das zum Beispiel Dünger.
Und da sind ja Versuche auch schon im Gang. Also jetzt gerade mit so Kompost heute, wo dann nachher unser Stuhlgang irgendwo wieder verwertet werden.
Kompost oder auch die Biogasanlage und so weiter. Also da passiert tatsächlich relativ viel. Auch international ist das momentan ein heißes Thema.
Auch Schlachtabfälle zum Beispiel.
Genau, Schlachtabfälle, Knochen hast du angesprochen. Biologische Dünger gibt es heute auch schon viel mehr als noch vor 20 Jahren. Als ich als Gärtner begonnen habe, gab es kaum vergleichbare Produkte für den Biolandbau wie den mineralischen Dünger, das ist heute schon ganz anders. Also wir haben schon viel mehr Möglichkeiten und da muss man dranbleiben und Möglichkeiten schaffen.
Also ich höre, es ist alles möglich, es wäre alles da, man müsste jetzt einfach wählen.
Sehr viel, genau.
Also und da wirklich dranbleiben. Was kann ich persönlich machen, wenn ich jetzt den Podcast höre oder jetzt einfach ganz konkret möchte etwas in die richtige Richtung lenken? Kann ich meinen Kompost besser sammeln und den irgendwo hinbringen? Oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
Also ich denke, es fängt schon beim Einkaufen an. Also wirklich Food Waste ist ja ein Riesenthema. Ich meine, ein Drittel, glaube ich, etwa von unseren Lebensmittel werden eigentlich gar nicht konsumiert. Also sie werden von den Bauern produziert, verarbeitet. Es ist eigentlich ein riesen Input dahinter und es landet in der Kehrichtverbrennungsanlage. Eigentlich verrückt, oder?
Wahnsinn.
Und ich finde eigentlich schon dort, oder? Eben, es fährt schon beim Konsument an. Er kauft nur das ein, was er braucht, versucht möglichst auch Food Waste zu verhindern. Ich denke, das ist sicher der erste Schritt. Das andere ist auch das Einkaufsverhalten. Ich bin dafür, dass man halt auch schaut, dass man regional einkauft, weil jeder Transport von weit her ist mit Energie verbunden, ist eigentlich nicht mehr in diesem Kreislauf. Wenn ich argentinisches Fleisch kaufe, sehe ich das nicht mehr in unserem Kreislauf. Es kommen zwar Nährstoffe dahin, aber es ist nicht im Sinn von der Schweizer Landwirtschaft, dass Fleisch von Argentinien gekauft wird. Wir haben da auch Fleisch, warum nicht Schweizer Fleisch kaufen? Mhm. Und vielleicht ein bisschen weniger kaufen, dafür das ganze Tier verwerten, das ist auch so ein Thema. Wir sind eigentlich verwöhnt und wir sind eigentlich eine Luxusgesellschaft, die sich erlauben kann, viel mehr Edelstücke zu essen vom Tier, als eigentlich das Tier hergibt. Und dafür wird Säulschwänzli und Säufüssli nach China exportiert, weil wir da keine Verwertung haben. Also dort kann auch als Konsument, also jeder von uns, einen Schritt machen und sagen, ich versuche, alle Teile vom Tier zu essen, wenn ich auch Fleisch esse. Das ist auch eine Wertschätzung dem Tier gegenüber und sicher auch den Bauern gegenüber, dass man die ganze Arbeit schätzt und nicht nur das Viele kauft, zum Beispiel.
Bewusster einkaufen,
bewusster konsumieren. Auch wissen, was das heisst. Ein Tier produziert vielleicht 3-4 Kilo Filet, und im Ganzen sind es aber über 100 Kilo Fleisch. Also wenn ich einmal im Jahr ein Filet esse, mit der Familie 1,5 Kilo, dann habe ich eigentlich mein Soll an Filet gehabt. Also das Rest vom Jahr sollte man vielleicht Südfleisch oder Kackets oder halt ja, Bäckli oder ja, halt andere Teile vom Tier essen, die auch anfallen und die auch eigentlich produziert sind worden. Das Tier ist nicht nur ein Filet.
Das ist wichtig und richtig, dass wir das wieder mal hören, Frank. Was geht dir gerade durch den Kopf? Was ist möglich, um sofort können umsetzen?
Eben, ich würde das auch noch mal zu den Herausforderungen in Verbindung setzen. Also eine der größten Herausforderungen ist eben auch das Wissen. und eben aber auch sozusagen die Standards, die vielleicht dahinter stecken, um diese Kreisläufe besser zu machen, das Bewusstsein auch einfördert. Na, ein Konsument ist auch die Person, die dem Handel sozusagen dann das Geld gibt. Und da hat der Konsument, denke ich, auch durchaus viel Kraft.
Wir haben es in der Hand. Wir alle haben es in der Hand.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, es fällt aber dort an, wo wir Diskussion hatten mit den Kindern. Also ich denke, das Wissen genau, wie kocht man Südfleisch? Also das ist auch, unsere Gesellschaft hat sich auch entwickelt. Es geht sehr viel, ist schnelllebig. Zeit zum Kochen hat man eigentlich nicht mehr. Vielleicht noch am Sonntag. Es muss alles schnell gehen. Ja, ein Tier hat nicht nur Teile oder Fleischteile, die schnell gehen zum Kochen. Es gibt auch Teile, wo man halt Zeit haben muss, wo man muss garen. Es gibt Restaurants, die haben sich sogar darauf spezialisiert, Second Cats zu kochen, Sachen zu machen, die nicht alltäglich sind. Aber es sollte eigentlich beim normalen Konsument auch einen Platz finden. Und da müssen wir uns einfach an den Nase nehmen und sagen, ja, Kochen hat auch einen Wert, es braucht Zeit, aber es gehört dazu. Also es kann nicht immer nur McDonald's
genau,
sein.
Genau, auch die Wertschätzung von der Produktion.
Genau.
Also Nahrungsmittel sind bei uns heute auch sehr günstig. Also wenn man das jetzt mit dem Dünger vielleicht wieder vergleicht, sie sind sehr günstig. In den meisten Ländern in Europa sind Nahrungsmittel viel teurer als in der Schweiz im Vergleich zum Einkommen. Und das hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen, dass man sich bewusster wieder wird, was kommt bei mir auf den Teller und warum, worauf kann ich achten?
Ja. Und das sehr fest unserer nächsten Generation weitergeht. Und damit haben wir auch den Kreis von dieser Folge wieder geschlossen, wo wir am Anfang aufgenommen haben und uns gefragt haben, wie bringen wir es den nächsten Generationen mit und wie fest lernen es eben unsere Kinder schon in der Schule. Ich glaube, es ist ein Teil von unserem Bildungsauftrag, auch so einen Podcast zu machen. Das ist der Expertinnen- und Expertentag von Swissmilk. Danke vielmals, Anna Burger, danke vielmals, Frank Liebisch, für eure Zeit. Gemütlich und hochinteressant war mit euch. Ich wünsche euch einen ganz guten Tag und euch allen, die zugelassen und zugeschaut haben, bleibt wachsam und bewusst. Ade miteinander.